Professor Dr. Med. Alena Büchs ist eine der prägendsten Stimmen, wenn es um die Zukunft von Medizin, Ethik und künstlicher Intelligenz geht. Als Medizinethikerin, Professorin an der TU München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats bringt sie eine einzigartige Perspektive auf die großen Fragen unserer Zeit mit. In dieser Folge sprechen wir über künstliche Intelligenz in der Medizin, die Chancen neuer Technologien, die Grenzen von Chatbots und warum Menschlichkeit niemals ersetzbar sein wird. Außerdem geht es darum, wo sie das Gesundheitssystem wirklich entlasten kann und welche Risiken entstehen, wenn wir ihr zu sehr vertrauen. Es geht um Verantwortung und um Menschlichkeit. Eine kluge, inspirierende Folge mit vielen Denkanstößen.
Ja, ich freue mich total auf die heutige Folge. Mein Gast heute ist Alena Büchs. Und liebe Alena, wir haben uns kennengelernt tatsächlich bei einer Preisverleihung, wo dein Buch Leben und Sterben nominiert war. Seitdem habe ich es verschlungen, muss ich sagen. Und du bist Professorin, du bist Geisteswissenschaftlerin, Medizinerin, Philosophin, Soziologin. Du warst lange Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Du bist Professorin in München. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, was du alles machst. Ich würde dich als Denkerin bezeichnen, als jemand, der wirklich aus der Praxis auch kommend, ja, sich die großen Fragen stellt, die wir uns gerade alle stellen sollten. Und ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
Mein Gott, was für eine wahnsinnig, wahnsinnig nette Begrüßung. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Tag. Und ich habe so viele Themen, die mich persönlich gerade umtreiben. Und ich möchte mit dem ersten starten. Also wir kommen noch zu dem Thema Leben und Sterben. Und vor allen Dingen, ja, wie wollen wir eigentlich sterben in diesen Zeiten und mit all diesen Möglichkeiten? Aber mein erstes Thema, was ich mit dir besprechen möchte, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz, was mich extrem umtreibt. Wir haben uns ja in der Medizin Jahre erzählt, die KI wird den Menschen nicht ersetzen. Und jetzt sehen wir, dass das gar nicht so einfach ist zu sagen, weil es doch durchaus möglich ist, dass KI zukünftig vielleicht Menschen ersetzen kann. Und du hast dich gerade intensiv mit dem Deutschen Ethikrat mit diesem Thema befasst. Und ich würde gerne einfach mal deine Einschätzung hören.
Sehr gerne, wobei ich auch dazu sagen muss, weil du sagst, wir kommen später zu Leben und Sterben. Das vierte Kapitel in dem Buch dreht sich genau um dieses Thema, weil ich das für eins der zentralen Themen in der Medizin halte. Und genau diese Beobachtung stimmt, aber auch in dem Buch beziehe ich mich auf die Stellungnahme des Ethikrates. Also da liegt meine Position relativ nah bei dem, was wir als Ethikrat damals veröffentlicht haben. Deswegen zitiere ich das auch sehr, sehr viel. Und ich finde, du hast schon eine wichtige Beobachtung vorgetragen, denn tatsächlich ist es so, ich beschäftige mich mit dem Thema sogenannter künstlicher Intelligenz. Ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich der richtige Begriff? Aber der ist jetzt eingeführt, von daher bleiben wir mal dabei. Schon deutlich länger, als das in der Öffentlichkeit jetzt zu so einem ganz großen Thema geworden ist. Das ist ja eigentlich erst der Fall, seit ChatGPT kam, ne? Seit die sogenannte generative KI kam und auf einmal sieht das alles total menschlich aus. Ja, also die Texte, die Videos, das ist ja der Hammer.
Und fühlt sich auch so an.
Ja, und es ist auch einfach schneller. Es ist übermenschlich schnell. Ja, also klar. Davor haben wir uns ja schon in der Wissenschaft Jahrzehnte manche, ja, also spätestens seit den 50er Jahren, den ersten sogenannten KI-Chatbot gab es in den 60er Jahren, das war Eliza in der Psychotherapie, ganz rudimentär, aber immerhin schon das erste Ding. Und ich beschäftige mich damit auch schon viele Jahre und das sind aber spezialisierte Algorithmen gewesen. Die konnten immer nur eine ganz bestimmte Aufgabe und da war es schon so, auch das war dann schon schneller, teilweise auch präziser, als das Menschen können. Aber eben in ganz, ganz eingeschränkten einzelnen Aufgaben. Nicht dieses Übergreifende, was du in der Medizin hast. Also nicht eine komplette Diagnose, sondern eine Form der Röntgenbefundung. Ja? Und das ist jetzt breiter geworden. Und die generative KI gibt eben diese Sprach- und Videoebene dazu. Jetzt muss man sich aber klar machen, was heißt denn eigentlich ersetzen? Und da muss ich dir ganz offen sagen, da hat sich in meiner Einschätzung relativ wenig geändert. Und das sage ich dir jetzt nochmal schnell, das ist sozusagen die ethische Faustformel, die wir vom Ethikrat entwickelt haben, auf die beziehe ich mich auch in meinem Buch. Und vorweggeschickt, das sind fantastische, wirklich tolle Technologien, gerade in der Medizin. Die werden uns wirklich helfen. In manchen anderen Bereichen sehe ich das deutlich kritischer. Aber wir reden ja hier über Medizin und Gesundheitswesen und ich glaube, wir brauchen das unbedingt, sonst fährt uns das Ding vor die Wand. Wir werden diese irrsinnigen Potenziale wirklich toll nutzen können. Ich meine, es gab schon einen Nobelpreis für die Proteinfaltung 2024 und so. Die hat ja die Forschung zum Teil revolutioniert und so. Also geiles Zeug. Mhm. Aber es ist eine Technologie mit Schattenseiten. Und deswegen hat der Ethikrat gesagt, und ich unterstütze das voll, Anwendung der künstlichen Intelligenz müssen menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern und dürfen sie nicht verringern. Also das ist so eine Art Nutzen-Risiko-Abwägung, KI darf den Menschen nicht ersetzen. Und das steckt drin, selbst wenn sie es könnte. Ich bin auch nach wie vor sehr zweifelnd, ob sie es könnte. Wenn ich dir eine Frage stelle in deiner Expertise und du mir eine richtig überzeugende Antwort gibst, dann muss ich nicht davon ausgehen, dass die in 40% falsch ist. Das muss ich aber bei der generativen KI. Jedenfalls bei den großen Sprachmodellen, die im Moment nicht spezifisch für Gesundheit trainiert werden, wo sehr viele Menschen ihre Gesundheitsinformationen raushauen. Ja, diese Fehlerquoten sind nicht besser geworden, die sind schlechter geworden und je spezifischer es wird, desto höher sind sie. Also wir müssen aufpassen, es sieht menschenähnlich aus. Es ist viel schneller, als Menschen sind. Du müsstest dich vielleicht reinlesen, ja, und nochmal dich auf den Sachstand bringen. Und dann könntest du mir eine Antwort geben, die wäre aber wahrscheinlich besser, deutlich besser, als das, was mir die KI gibt. Also wir sind da an einem ganz interessanten Zeitpunkt und da ist eine ethische Überlegung dazu, was wir jetzt eigentlich tun sollen. Das ist was anderes als das, was wir schon können oder was die Technologien schon kann. Was sollen wir tun? Das ist jetzt relevant.
Ich finde das gerade total spannend. Ich hatte vor einigen Monaten mal einen Gastbeitrag geschrieben für die Süddeutsche Zeitung. Und das Ganze entstand dadurch, dass ich auf TikTok ein Video gesehen hatte von einem Arzt, der dabei gefilmt wird in der Notaufnahme von einem Patienten, wie er gerade bei ChatGPT Symptome eingibt und versucht irgendwie zu einer Diagnose zu kommen oder sich Hilfestellung zu leisten. Und das Video, was ich aber gesehen habe, war ein Reaction-Video. Das gibt's ja auf TikTok, wo dann Leute ihren Kopf so links reinschneiden und dann so reagieren. Und es war ein Medizinstudent und der sagte, das ist total richtig, dass der das macht, weil der hat überhaupt keinen Plan. Und er muss sozusagen überall da, wo er kann, muss der nachgucken, damit er dieser Person helfen kann. Und ich finde, das ist so eine spannende Frage, weil ich würde mich mittlerweile schon als Cyborg Stufe 1 beschreiben, weil ich mache fast nichts mehr ohne KI. Also ich bin die ganze Zeit mit KI am Interagieren, aber ich hinterfrage das natürlich. Und ich finde das so spannend, weil für mich das auch eine ethische Frage ist. Was ist eigentlich so die menschliche Aufgabe? Und
Kann ich einhalten, weil alle springen sofort zu dieser Frage, zu der kommen wir noch. Davor gibt es noch eine andere, mindestens genauso wichtige. Du sagst, du nutzt KI, ich übrigens auch, ne? Und sehr viele Menschen tun das und du hinterfragst das aber. Du bist in der Lage, das einzuordnen, weil du eine vorbestehende Expertise und Erfahrung und Praxis hast. Weil du, wenn du Texte schreibst, wenn du dich mit Themen beschäftigst, auf etwas zurückgreifen kannst, was du gelernt hast. Das ist in der Medizin genau dasselbe. Der Assistent, oder sagen wir mal so, erfahrener Arzt, Ärztin in der Notaufnahme profitiert total von ChatGPT, weil das an ganz vielen Stellen, also entschuldige, ich würde ChatGPT nicht in die Notaufnahme lassen. Aber die spezifischer auf Medizin trainierten Modelle, das gibt es ja. Es gibt ja Tools und es gibt ja auch schon spezifisch aufbauend auf ChatGPT, also bla bla bla, ja, die etwas spezifischeren Tools, die werden ja genau dann so genutzt. Wie kriege ich ganz schnell ganz viel Info, weil ich habe hier 25 Patienten und die Hütte brennt und so. Das ist besser als nichts. Absolut. Aber erfahrener Arzt kann einschätzen, wenn da irgendein kompletter Bullshit dabei ist. Erfahrener Arzt trägt unterschiedliche Dinge gleichzeitig zusammen und ordnet das ein vor dem Hintergrund und auf dem Boden der eigenen klinischen Expertise, Erfahrung und Praxis. Genau wie du. Der Medizinstudent hat das nicht. Deine Volontäre haben das auch nicht. Wie kriegen wir die denn dahin, dass die das überhaupt noch lernen? Damit sie es einschätzen, einordnen und vor dem Hintergrund einer Expertise, einer Erfahrung und einer Praxis ordentlich bewerten können. Und das ist, finde ich, eine Frage, die darf man nicht, das ist nicht trivial. Wir sind jetzt im Moment an dieser Stelle, wo lauter erfahrene Leute das Zeug begeistert nutzen und sagen, das ist total geil. Wenn die nächste Generation kommt, die das hat das nicht mehr so gelernt wie wir. Das heißt, wir müssen einen tiefgreifenden Wandel unserer Ausbildung durchlaufen. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Deswegen kommen wir gleich zu dieser Frage, zu der immer alle springen. Oh Gott, und was ist da das menschlich oder was? So, verlieren wir. Moment. Das Entscheidende, was jeder Beruf, der irgendwie etwas produziert, zu leisten hat, ist die Sachen, die der Beruf als Ergebnis macht, verantwortlich und ordentlich zu liefern. Und wenn schon das durchbrochen wird, und zwar absehbar, durch die Nutzung dieser Technologie, dann muss man da erstmal ran. So, zweite Frage.
Dankeschön, erstmal für die erste, großartig.
Das ist total wichtig. Das ist jetzt schon da.
Ja,
und wir können rumphilosophieren noch und nöcher über all das, was uns sozusagen spezifisch menschlich macht und was wir in der Hand behalten. Ich sage, wir sind jetzt schon da, dass in dem es gibt jetzt, entschuldige, dass ich da so reingesprungen bin, aber das muss ich einfach auch nochmal sagen, es gibt jetzt schon Studien, die zeigen, Ärztinnen und Ärzte, die künstlich intelligente Entscheidungsassistenzsysteme nutzen, werden schlechter in ihrer Alltagspraxis als solche, die es nicht tun. Ist ja klar, du wirst fauler, also wenn du es dann weglässt, ja? Mit denen sind sie super. Das ist ein echtes Dilemma, weil wir wollen natürlich, dass die Technologien nutzen. Das gibt eine Zeitersparnis, das kann die Produktivität steigern. Und wie gesagt, wenn man das verantwortlich macht, noch kannst du das mit den allgemeinen Modellen nicht machen. Aber wenn du gut trainierte Tools hast, bringt dir das total viel. Nur wenn du die dann wieder weglässt, bist du schlechter geworden. Also da findet ein De-Skilling statt. Das ist schon jetzt empirisch belegt. Jetzt stell dir vor, Leute lernen überhaupt gar nicht mehr ohne die Tools und dann hast du einen Stromausfall im Krankenhaus oder die KI spinnt rum. Und wir wissen, die KI spinnt regelmäßig rum, weil eine KI, auch das hat der Ethikrat ausführlich begründet, kein Bild von der Welt hat, kein Bewusstsein, keine im vollen Sinne wirklich umfassende Intelligenz, die eine Situation in der gesamten Komplexität einschätzt, die eine Situation erfordert. Und deswegen ist das mal das allererste, was ich mir wirklich wünschen würde. Ich renne rum und erzähle das, sagt das den ganzen Berufsverbänden, sagt, rüstet euch, guckt eure Curricula an, guckt eure Ausbildungen an. Wie machen wir das? Weil das weiß die Ethikerin nicht im Einzelfall, sondern das müssen die Leute natürlich selber dann anschauen.
Ja, lass uns da mal bleiben kurz, weil das wirklich ein extrem spannender Punkt ist. Für mich stecken da, also ich kann mir vorstellen, dass KI, da sie ja heute, sie hat kein kontextuelles Wissen, sie hat nicht sozusagen die Sensorik zur Weltwahrnehmung wie wir. Das kann sich aber auch natürlich auch ändern durch humanoide Robotik. Ne? Also da kann...
Moment, noch darf ich auch da wieder rein?
Ja.
Ich habe 200 Seiten geschrieben. Es ist immer noch extrem kontrovers und inzwischen sagen die meisten wieder, wohl bemerkt, dass sie nie ein Bild von der Welt haben wird. Weil auch wenn du da irgendwie eine Verkörperung über einen humanoiden Roboter dran baust, du hast ja keine Leiberfahrung. Du hast ja keinen lebendigen Leib, du hast keine Emotionalität, keine echte. Eine Emotionalität entsteht aus hormonellen Regelkreisen, die aufbauen auf unserer Genetik und Physiologie und Biochemie in der Interaktion mit der Welt, aufbauend auf unserem Bewusstsein. All das gehört ja zusammen. Wie willst du das ernsthaft in den nächsten 50 Jahren erreichen? Also, dass wir unterschätzen seit Jahren, und das macht mich wahnsinnig, in diesen Debatten das, was wir als Menschen können. Und tun so, als wäre das schnipp, schnapp, weil Elon Musk sagt, wir werden bald Millionen humanoide Roboter haben. Ich sage, ja, bravo. Das sind dann Maschinen mit einem Algorithmus drin. Das hat nichts damit zu tun, dass das eine echte Wahrnehmung, Intelligenz wäre, die unserer menschlichen gleichkommt. Und ich wünsche mir, dass wir sehr viel selbstbewusster werden im Hinblick auf das, was wir haben und was wir können. Und damit sind wir jetzt nämlich doch schon bei deiner zweiten Frage.
Ja, total, weil, also das war auch nur ein Punkt, weil ich meine, wir sehen ja auch gerade schon die großen Beratungen als Beispiel. Ich war auch mal Beraterin und habe stundenlang und nächtelang irgendwelche PowerPoint-Präsentationen und irgendwelche Sachen zusammengefasst und die großen Beratungen stellen deutlich weniger so auf dem Entry-Level ein, weil man das eigentlich auch. Ne? Und das ist aber, jetzt schauen wir auf Wirtschaft, das ist so ein Beispiel, wo das jetzt gerade relativ schnell geht. Und wenn ich aufs Gesundheitswesen schaue, dann finde ich ganz oft sehr viel Beweise dafür, dass wir so das Menschliche gar nicht so sehr schätzen. Also apparative Diagnostik wird total gut erstattet. Das führt dazu, dass Menschen, die irgendwie im Sterbeprozess im Krankenhaus liegen, nochmal zum Röntgen geschoben werden, statt dass mit ihnen gesprochen wird, dass sich Zeit genommen wird, dass sie was trinken können. Also da gibt es ganz viele Indizien, dass wir das heute nicht so wertschätzen. Wenn wir mal schauen, welche Berufe werden gut vergütet, dann sind eigentlich alle Berufe, die so Care drin haben, wo es darum geht, am Menschen zu arbeiten, die sind nicht gut bewertet. Und das finde ich so interessant, weil Menschen oft das irgendwie so hinnehmen. Aber das ist ja etwas, was sich entwickelt hat, was wir selbst erschaffen haben, was wir selbst so entschieden haben. Und wir kommen jetzt vor diese Frage und ich werfe mal eine Hypothese hin, die ist jetzt ganz wild, aber ich werfe sie dir mal so rüber. Ich hatte mal eine Krebserkrankung und ich fand, es war für mich, ich hatte damals ein KI-Startup, also wir haben Diagnostik in der Onkologie auch noch gemacht. Wir hatten auch eine KI-Komponente oder ein neuronales Netzwerk, also haben es aber KI genannt, weil das gibt mehr Investorengeld.
Na klar.
Und dann hatte ich all diese Zweitmeinungen von so lauter Koryphäen in Anführungsstrichen in der Medizin. Und das war wirklich so, am Ende wusste ich Bescheid, ich muss mich da echt rüsten, weil ich muss mich eine Woche von diesem Gespräch erholen, weil das war immer so unempathisch und eigentlich so schrecklich für mich als Patientin. Und wenn ich aber mit so einer, also die Frauen im System waren irgendwie immer ein bisschen besser, muss ich sagen, also meine persönliche Erfahrung, anekdotische Evidenz, und am besten waren so diese Schwestern, die auf Kommunikation, also die nennen sich dann auch so, ne, die auf Kommunikation wirklich geschult waren. Und da habe ich mich gefragt, brauchen wir denn noch diese Koryphäen, die dieses ganze Wissen sammeln, oder kommen wir zu so einer krassen Transformation dieser tiefen menschlichen Fähigkeiten? Weil, und das ist jetzt mein letzter Satz, ich befrage, wenn ich jetzt irgendwie ein persönliches Thema hätte, und Sam Altman hat mal gesagt, er hat Angst vor einer Generation, die keine Entscheidung mehr trifft, ohne ihre KI zu befragen. Aber was die KI nicht macht, ist ein Beruhigen, Vertrauen geben. Die gibt zwar Informationen, man kann mit der endlos interagieren, aber wenn man wirklich eine medizinische, brennende, lebensbedrohliche Frage hat, braucht man ja diesen Vertrauensmoment. So, und das werfe ich dir jetzt einfach mal so rüber.
Das waren ganz schön viele Fragen. Das waren wichtige Fragen. Und ich gebe dir da tatsächlich auch recht. Ich glaube, dass das eine der Grundfragen ist, wie wir neu ordnen. Und ich sag mal vorweg, mein größter Wunsch, also für eine gelungene Transformation, für eine gelungene Integration dieser, ja, ich will nicht rüberkommen als wie jemand, der diese Technologien nicht zu schätzen weiß. Diese Technologien sind großartig, ja. Eine gelungene Integration stelle ich mir so vor, dass die Menschen im Gesundheitswesen freigespielt werden von sehr viel Quatsch, den sie machen und der sie weghält vom Patienten. Das analog dazu bei den Beraterinnen und Beratern sind irgendwelche endlosen Excel-Tabellen und PowerPoints, ja. Also du kannst menschliche Intelligenz viel besser und zielgerechter einsetzen. Auch da, also es fallen viele Dinge weg, die waren traditionell in menschlicher Hand. Aber man kann Wege finden, wie man die gemeinsam mit der Maschine macht und sozusagen die besonderen Fähigkeiten von Menschen anders einsetzt. In der Medizin ist das noch viel offenkundiger. Ich sage immer, Medizin ist ein low-hanging fruit für die Integration von KI. Wir haben 40% vor dem Bildschirm. Und das gilt nicht nur für die Ärztinnen und Ärzte, das gilt eben auch für die Pflege. Und ich fasse das mal zusammen, die ganze Debatte in einem Satz von Eric Topol, den kennst du ja sicher, das ist so einer der großen Päpste der personalisierten Medizin, der jetzt sich auch schon lange mit Technologie und insbesondere KI-Technologie in der Medizin beschäftigt und der sagt, what we need is screen liberation. Wir brauchen die Befreiung der Medizinberufe von dem ganzen Zeug, das sie vom Patienten weghält. In den 7 Minuten, die du als Arzt in der niedergelassenen Praxis hast, starrst du 4,5 Minuten mindestens auf irgendeinen Screen. Wenn der Patient raus ist, musst du auch noch 4 Minuten machen. In der Klinik ist ja genauso. Das sind Sachen, die lassen sich großartig mit künstlicher Intelligenz abfrühstücken. Stell mal vor, nur die Hälfte dieser Zeit würde frei werden. Dann hätte nämlich auch die Koryphäe, die wir unbedingt weiter brauchen, wir brauchen die Koryphäen, aber diese Koryphäe, dieser Mensch hätte mehr Zeit, mit dir ein Gespräch zu führen. Und wenn er oder sie nicht dafür so geeignet ist, andere einzusetzen, die das können. Das erfordert natürlich, und damit sind wir bei einem anderen ganz spannenden Punkt, den du aufgeworfen hast, dass man in der Tat stärker wertschätzt, dass wir im Gesundheitswesen Caring machen und eben nicht wie in der Beratung absolute, ich sag's jetzt mal brachial, wirtschaftlich-ökonomische Maximierungsstrategien fahren, mit Blick auf was auch immer für wirtschaftliche Outcome-Parameter, sondern wir sind in einem Bereich, in dem wir uns um Menschen kümmern. Und was traditionell im Übrigen etwas ist, was eher Frauen machen, und deswegen sind das Berufe, insbesondere da, wo das Caring besonders stark ist, die schlechter bezahlt sind und die Leistungen werden weniger vergütet. KI zeigt uns jetzt, vielleicht ist das eine falsche Gewichtung. Denn das, was wir im Gesundheitswesen wirklich brauchen, sind Menschen, die sich um andere kümmern, und zwar auch medizinisch. Also da geht es nicht um Händchen halten, ja? Da geht es nicht nur um weiche Dinge, da geht es auch nicht nur um Reden, sondern da geht es um eine Befassung mit dem Patienten, der Patientin vor dir. Es kann auch im OP sein, wenn der pennt. Ja? Aber es geht darum, dass das zentrale Handeln in der Medizin der Patient, die Patientin ist. Deswegen ist das so ein low-hanging fruit. Das ist in der Medizin viel leichter. Du gehst immer vom Patientenwohl aus, fertig. Das oberste Prinzip steht in allen arztrechtlichen Regelwerken, ist also jetzt auch nichts, was sich die Ethikerin irgendwie ausgedacht hat oder so. Also klar, stammt auch aus der Medizinethik, ist aber auch rechtlich etabliert. Und da könnten wir jetzt wieder besser adjustieren. Wir sind da ein Stück weit von weggekommen. Ich hoffe, dass zum Beispiel Abrechnungsziffern sich ändern, Abrechnungssysteme sich ändern. Ich sehe an sehr vielen Stellen bei uns im Haus, aber an vielen anderen Stellen, dass jetzt wirklich die ersten Tools kommen, die diesen ganzen Blödsinn, sehr belastenden, sehr redundanten und sagen wir mal nicht irrsinnig patientenzugewandten Admin-Kram übernehmen. Das ist total genial. Darf ich dir ein Beispiel geben?
Ja, klar.
Ein Tool, das kennen sicher viele, ist sorgfältig trainiert. Also eben nicht irgendwie so eine ChatGPT-Nummer, sondern tatsächlich spezifisch trainiert, ist eine Sprachaufnahme von Arzt-Patienten-Gesprächen, die mittranskribiert, sozusagen, wenn du willst, mitprotokolliert. Das ist eine klassische KI, das kennen viele von Zoom oder sonst was, ne? Das ist sehr entwickelt inzwischen. Und daraus nicht nur schon sofort so eine Art Arztbrief macht, sondern direkt agentisch, wenn das funktioniert, das ist ja der neueste heiße Scheiß, ne, dass du sozusagen agentische KI hast, die Dinge übernimmt, bestimmte spezifische Aufgaben übernimmt, mit anderen KIs, mit anderen digitalen Technologien interagieren kann. Und wenn du das gut machst und das mit deinem Krankenhausinformationssystem verzahnt, kann die innerhalb des geschützten, auch datensicheren Rahmens, den du hast, muss ja eh alles sein, ne, kannst du so ein Tool haben, das dann, nachdem der Patient das Zimmer verlässt, bist du normalerweise als Arzt, als Ärztin damit beschäftigt, so, okay, wie gleisen wir das jetzt auf? Also wann kriegen wir diesen Termin, wann machen wir das, dies, das, das dauert Zeit. Du musst es auch noch entweder diktieren, ja, oder das kostet immer Zeit, nicht irrsinnig viel, aber summier dir das mal auf. Und so kriegst du die Transkription danach schon mit auch, also sozusagen richtig gut durchstrukturiert und die Terminorganisation direkt mit. Also wenn du im Gespräch gesagt hast, wir brauchen jetzt noch dies, das und das, zack, 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 kannst du, also mach die KI mit. Ja, stell dir mal vor, wie das entlastet. Wie viel Zeit das für einen Arzt, für die Ärztin freispielt. Und das ist nur ein Tool von ganz vielen. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, ich habe da so eine kleine Anekdote, als ich an die TUM kam, das war noch vor der generativen KI, da kam so ein Entwickler zu mir und sagte mit leuchtenden Augen, boah, Da ging es gerade so um Natural Language Processing, ne? Und das fing gerade so, wurde richtig gut. Und der sagt zu mir, boah, ich habe die Protokolle der Krankenhausseelsorge. Da baue ich jetzt einen Algorithmus. Und ich gucke ihn an, völlig entgeistert. Ich sage, was? Kannst du mir nicht einen Algorithmus bauen, der die scheiß Arztbriefe macht? Anstatt, dass du zur Seelsorge gehst, wo es um Menschen in existenziellen Krisen geht, die vielleicht sterben, ja, wo es darum geht, dass die Seelsorge in diesen absolut außergewöhnlichen Lebens- und Sterbensmomenten da ist und begleitet. Da willst du rein? Geh doch bitte erstmal in den Admin-Quatsch. Ja, und das passiert jetzt. Und deswegen bin ich in der Medizin auch so zuversichtlich, dass wir es schaffen, diese Screen Liberation hinzukriegen. hoffentlich die Care aufzuwerten, so wie du es am Anfang gesagt hast, und eine halbwegs gute Integration hinkriegen, die uns dann tatsächlich richtig helfen kann.
Ja, und ich glaube auch noch, wenn du jetzt Lehre ansprichst, glaube ich, gibt es noch einen weiteren Punkt, und da, der ist, die richtigen Fragen richtig kontextbezogen zu stellen. Weil ich merke, seitdem ich ChatGPT gekündigt habe und Claude nutze, dass ich viel mehr wie ein erwachsenes Gegenüber behandle. Ich finde es auch sehr interessant, dass meine verschiedenen LLM-Tools unterschiedliche Persönlichkeiten haben, dass ich mir sehr viel stärker bewusst mache, welche Rolle erwarte ich jetzt von meinem LLM? Was soll es genau für mich tun? Was soll das Ergebnis sein? Wie, in welcher Form? Und welche Fragen möchte ich beantwortet haben? Und trete damit in eine Interaktion. Und das finde ich sehr, sehr spannend, mir auch für die Medizin vorzustellen. Gerade so in Bereichen, wo entweder, wo es kompliziert wird, ne, wir gucken auf, weiß nicht, seltene Erkrankungen, Diagnosen, die nicht so einfach sind, oder eben da, wo so viel Innovation stattfindet oder so viel Wissen akkumuliert wird, dass das sozusagen für jemanden, der in der Praxis ist, so in der Form gar nicht mehr abbildbar ist, da ständig up to date zu bleiben. Wie stellst du dir das vor? Also wie ist die Interaktion dann mit KI als einem medizinischen Unterstützungssystem bei Diagnostik, bei Therapie, bei der Frage, was kann ich sekundärpräventiv oder begleitend noch tun? Wie kann ich Leute abholen? Wie stellst du dir da die Aufgabe vor und die Interaktion?
Bitte nimm mir das nicht übel. Mhm. Ganz sicher nicht so wie deine. Weil ja, du bist jemand, die hatte mal ein KI-Startup. Wenn du das beschreibst, wie du mit KI interagierst, das ist ein 5%-Phänomen. So überlegt, so reflektiert, mit so viel Verständnis davon, was diese Technologien machen, welche es gibt, was sie können, was sie nicht können, agieren 5% maximal. Du bist Speerspitze. Ja, du bist Elite. Entschuldige, dass ich das so deutlich sage.
Ja, man muss sich das bewusst
solche,
machen.
Ja, solche Produkte kannst, das geht nicht. Und genau das passiert aber im Moment. Es wird erwartet, dass die Leute das navigieren, als wären sie alle die 5%. Das finde ich eine Frechheit. Ich sag's mal so deutlich. Mhm. Diese Instrumente sind in die Welt geschmissen worden als mittelmäßige Beta-Version. Ja, also 30-40% Fehlerquelle. I don't think so. Ja, so ein Auto würden wir nicht durch die Gegend fahren lassen. Dann haben sie sich in Windeseile, weil sie uns was geben, was wir alle toll finden, verbreitet. Und jetzt müssen wir als Gesellschaften damit umgehen. Die Unternehmen haben sich mehr oder weniger vollständig, abgesehen von Anthropic, aus der Verantwortung gezogen und hauen eine Version nach der anderen raus, erzählen uns seit Jahren, jetzt haben wir ja inzwischen auch schon 3 Jahre auf dem Buckel, was die Entwicklung anbelangt, also sozusagen live und in Farbe in unserer Beta-Version, die wir hier alle noch immer bespielen, und erzählen uns die ganze Zeit, dass wir besser werden, und die Fehler sind nicht besser geworden, zum Teil sogar schlechter. Also das möchte ich nochmal sagen, aber trotzdem wird erwartet, man kuratiert das und man navigiert das, als wäre man so wie du. Und das sind die Menschen nicht. Es gibt viele, viele Studien, die zeigen, dass es den Automation Bias gibt. Leute glauben der KI einfach, was die sagt. Da wird ja auch nicht, also ich meine, also diese unterschiedlichen Versionen und Modelle und sowas, das macht eine bestimmte Gruppe, aber die meisten nicht. So, jetzt sind
wir. Wenn ich kurz einhaken darf, ich denke tatsächlich auch gar nicht so sehr in der Medizin an solche Modelle. Ich hatte in meinem Podcast zum Beispiel auch schon den Gründer von Amboss zu Gast, die ja auch gerade entwickeln, und die Gründerin auch von Professor Walmed, was auch ein Medizinprodukt ist in Deutschland, eine KI sozusagen für die Unterstützung der Diagnosefindung und Therapiefindung. Und es gibt ja mittlerweile auch, sagen wir, zertifizierte KI.
Über die spreche ich nicht, deswegen, das wollte ich jetzt gerade sagen, da wollte ich gerade hinkommen, nur du hast mit ChatGPT und Claude
angefangen. Ja, ja, ja.
Sorry. Das ist mein Beispiel. War ein Beispiel. Deswegen muss ich das dann auch sagen, weil das auch das ist, was die meisten Menschen nutzen.
Das stimmt.
Wir sprechen ja nicht nur über Fachpersonal, sondern auch über Patientinnen und Patienten. Ich wäre jetzt aber zum Fachpersonal gekommen. Also das ist der Grund, weshalb ich eben gesagt habe, ChatGPT gehört nicht in die Notaufnahme. So, jetzt gibt es die Tools, von denen du gerade sprachst, die spezifisch entwickelt werden, zum Teil natürlich auf den großen Sprachmodellen als Infrastruktur, keine Frage. Aber die trotzdem spezifisch entwickelt und dann nochmal trainiert werden. Und da baue ich übrigens selber mit an der Turm. Ja, wir machen das ja auch. Und mit Helmholtz zusammen und so weiter. I love that stuff. Ja, weil da machen wir das spezifisch fürs Gesundheitswesen richtig fit. Müssen wir jetzt nicht in die technischen Details einsteigen, aber das baust du für ein bestimmtes Einsatzgebiet. Du sorgst dafür, dass du, wenn dann, also dass du die Fehlerquote wirklich einhegst und wenn, dass du Transparenzmechanismen hast, dass du Warnhinweise hast, weiß der Henker was, gibt's ja alles Mögliche, kannst du tolle, designte Sachen machen. Und so muss das sein, weil dann kann ich mich darauf verlassen, insbesondere wenn es als zertifiziertes Medizinprodukt in den deutschen Markt kommt, dann bin ich nämlich nicht mehr bei der die 5% Nutzer, die eine Beta-Version bespielen, sondern ich hätte gerne die Endversion. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und da sehe ich wirklich tolle Entwicklung. Du siehst, ich schwanke hin und her. Und das ist aber auch wichtig, weil man das unterscheiden muss. Ich schwanke hin und her zwischen der allgemeinen Nutzung, die in die Welt gekracht ist, die aber sehr viele Menschen für medizinische Zwecke machen, und der spezifischen Nutzung von spezifischen Tools. Und da bin ich, also wie stelle ich mir das vor? Da stelle ich mir vor, dass ein verantwortlich entwickeltes Medizinprodukt in den Markt kommt, das ich so nutzen kann, wie ich ein Medizinprodukt in Deutschland nutzen kann. Ich kann mich darauf verlassen. Der Hersteller hat darüber nachgedacht, was da passiert. Da ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung gekommen. Ich habe Hinweise dazu, wie ich das nutze. Da sind technisch Sachen eingebaut, die Fehlerquellen vermeiden etc. pp. Und die Verantwortung lastet nicht komplett auf meinen Schultern. Denn die Frage, die sich immer stellt, was ist denn, wenn dann doch irgendwie ein Vorschlag kommt, der vielleicht falsch ist, das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Da sage ich, das ist jetzt auch schon so, das mit anderen Technologien jetzt auch schon so. Menschen machen auch Fehler. Also wenn das in der Fehlerquote ist, wo man sagt, das ist nicht riesig und das sind keine total abgespaceden Fehler. Und ich habe Warnmechanismen. Also es muss aber eine verantwortliche Gestaltung von dem Ding geben. Dann können Ärztinnen und Ärzte das im Prinzip so nutzen, wie andere Technologien auch. Aber das ist eben nicht der Wilde Westen, den wir im Moment ein Stück weit erleben, sondern das sind die Tools, die wirklich für uns im Gesundheitswesen entwickelt werden. Und da gibt es ganz, ganz tolle.
Ich kann das auch nur noch mal unterstreichen für alle, die diesen Podcast hören, weil das gerade, wenn man mit Medizinerinnen und Medizinern spricht, dann haben die alle ihr privates Handy oder viele ihr privates Handy, nutzen das auf dem privaten Handy, weil die Organisationen ein bisschen zu langsam sind in der Adaption oder sich oft nicht trauen. Und da kann man wirklich nur sagen, traut euch, findet da eine Strategie, löst dieses Thema. Es ist zum Wohle von allen Beteiligten am Ende, wenn wir diese zugelassene KI dann auch wirklich in die Praxis
das ist
kriegen.
So wichtig. Hast du das mitgekriegt? Das hast du sicher mitgekriegt mit Google, was die gerade wieder zurückgepfiffen haben. Denn es gibt ja Konkurrenzangebote. Google zum Beispiel, geht ja in den Health-Bereich massiv rein. Das hat ja auch also viele Vorteile. Ne? Die haben eine Infrastruktur, unvorstellbar. Die hatten ein Tool, wo es sozusagen crowdsourced Health Information gab. Also what others say on the Internet.
Oh Gott.
Weil es ein Bedürfnis gibt, ja Moment, du rollst mit den Augen, aber es gibt ein Bedürfnis vieler Menschen danach, dass nicht die Koryphäe kommt und mit dir ein Gespräch führt, wo du danach dich eine Woche von erholen musst, so wie du es gerade gesagt hast, sondern dass jemand ganz viel Zeit hat für dich, was ja das Tolle an der KI ist, ne? Ganz langsam mit dir die Sachen durcharbeiten kann, total empathisch, also simuliert, natürlich nicht echt, aber halt so tut, als wäre da eine Empathie und eben auch so von anderen. Ja, man redet gerne mit der Nachbarin über seine Krankheit. Das machen alle gerne. Das wissen wir auch aus Studien. Das ist ganz normal. Und das ist natürlich toll. Da hast du eine Nachbarschaft, die ist weltweit groß. Naja, stellt sich natürlich raus, da war 90% Schwachsinn drin. Auf TikTok, was du eben erwähnt hast, gibt es auch eine schöne Studie, sind 3% der Gesundheitsinformationen korrekt. 97% sind irgendwie falsch. Aber stell dir das mal vor.
Ja.
Das Netz ist voller Schwachsinn. Ich muss es so deutlich sagen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir einen Tacken sorgfältiger sind als in anderen Bereichen. Das können wir aber in der Medizin. Ich weiß, dann kommt gleich, oh, die Büchse kommt schon wieder mit Regulierung und dies und das. Also ich bin auch eine von denen, die immer wieder sagt, wir haben es in der Medizin fast zu streng und überdreht und machen es vor allem zu kompliziert und sind zu langsam. Da bin ich absolut dabei. Also das ist leider wirklich schlecht und schlimm. Trotzdem kommen wir da nicht raus, dass wir für unseren Bereich, wo es um Menschen geht, es geht um Leben und Tod zum Teil, es geht um Existenzielles, Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Das ist nicht die nächste Schuh-Einkaufssoftware, sondern da müssen wir ein bisschen verantwortlicher sein als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Und es irgendwie schaffen, gibt es ja auch viele gute Vorschläge, Stichwort Bürokratieabbau, auch in der Medizin und Wissenschaft gibt es tolle Vorschläge von der Max-Planck-Gesellschaft und den anderen Wissenschaftsorganisationen, auch mit Blick auf die Klinik inzwischen. Was kann man da alles verbessern? Und auch in der medizinischen Forschung und dieser Schnittstelle, wie kriege ich neue Medizintechnologien in die Versorgung besser machen, damit das schneller, schlanker geht, ohne dass wir sozusagen diese Verantwortung wegschmeißen.
Ja. Ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Ich habe noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen möchte, die wir heute aber gar nicht mehr schaffen können. Deswegen hätte ich ein letztes Spektrum dieser ganzen Diskussion, was ich nochmal in den Fokus rücken möchte. Und das ist die Rolle von Patientinnen und Patienten. Du hast es eben schon gesagt, die Interaktion mit KI-Tools wie diesem Crowdgesourcten von Google fühlt sich wie etwas an, mit dem man sich endlos austauschen kann, ne, was sich sehr viel Zeit nimmt. Ich habe auch neulich mal überlegt, also wenn jetzt alle ihre Kinder mit KI erziehen, die KI kann sich 8 Stunden über Bob der Baumeister unterhalten. Das macht kein Mensch. Und für mich ist es auch so ein bisschen eine Chance, Menschen, wenn wir das richtig machen, zu befähigen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und sich auch fundiert damit auseinanderzusetzen, Zeit zu haben, Rückfragen zu stellen, aber natürlich nur, wenn die Information auch validiert ist und nicht von Reddit zusammengesourced, wo ich habe jetzt den Bereich Onko, da ist es immer ganz schlecht, das habe ich in meiner eigenen Patientengeschichte gemerkt, ganz schlecht, wenn man so in Foren geht. Also das ist noch schlimmer, als mit so einer Koryphäe zu sprechen. Kann ich nur an der Stelle sagen, das sollte man echt nicht tun. Und deswegen sehe ich das sehr kritisch. Aber wie siehst du diese Rolle und wie siehst du, also das ist auch immer spannend, wenn ich Machtverhältnis benutze als Wort, dann ist das, kommt das nie gut an. Oder Hierarchieverhältnis zwischen Arzt-Patient oder Ärztin und Patientin. Wie siehst du da die Auswirkungen?
So, also das hat gute und schlechte Seiten. Die schlechten liegen auf der Hand. Es ist nicht hilfreich, wenn dir ein Algorithmus immer das sagt, was du hören willst. Es ist sogar krankheitsfördernd. Ja, also es gibt diesen totalen geilen Case, der in den Annals of Internal Medicine, glaube ich, war es, also ein ganz hochrangiges Journal, publiziert wurde von dem Typ, der in der Notaufnahme aufschlägt mit einer floriden Psychose. Stellt sich raus, der hat wochenlang mit ChatGPT geredet, weil er Salz reduzieren wollte und hat ChatGPT gefragt, womit man denn Salz ersetzen kann. Hat ChatGPT gesagt, ja, Bromsalz. Voll geil, das ist so geil beschrieben. Und dann haben die wochenlang darüber geredet, wie man statt NaCl, ne, also normalem Küchensalz, halt überall Bromsalz reinhaut. Und Brom ist jetzt nicht so gut für die psychische Gesundheit, ja. Macht eine fette Psychose. Und so schlug der dann in der Notaufnahme auf. Das ist natürlich ein Extremfall, der irgendwie lustig, aber auch instruktiv ist. Die Dinger haben kein Bild von der Welt. Das ist kein Wesen, das irgendwas Gutes mit dir will, nicht mal was Schlechtes, das ist ein Algorithmus, der ist so programmiert, dass du möglichst lange auf der Plattform bleibst. Punkt. Und das muss man sich klar machen. Wenn man sich das klar macht, dann, aber nochmal, da brauchst du eine unglaubliche Nutzerkompetenz und das finde ich falsch. Ich finde, das gehört überhaupt nicht so. Ich finde, man kann Tools haben, die spezifisch als Beziehungs-KI programmiert sind. Auch die, finde ich, könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Aber dann ist es wenigstens was sozusagen auf what's on the box, ja? Also da steht dann drauf, das ist eine Beziehungs-KI und hier geht es darum, dass man sich irgendwie abgeholt und umarmt fühlt und plaudert und entweder freundschaftlich, meinetwegen sogar sexuell, weiß der Henker was, ja? Auch das, viele Herausforderungen, ich habe Kinder und so, also da läuft es mir auch manchmal kalt den Rücken runter, aber sei es drum, dann ist es ein Produkt, das spezifisch das macht. Aber dass die KI, die da draußen unterwegs ist und auch die in der Medizin von vornherein immer so programmiert ist, dich möglichst lange auf der Plattform zu halten, sprich, das funktioniert bei uns Menschen so, schmeichelnd, mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht mehr. Also das ist jetzt die tollste Frage aller Zeiten. Das ist so klug, dass du das fragst. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du so tief nachdenkst. Ja. Das ist wirklich, ja, kennst das,
ja.
Ne?
Ja.
Furchtbar. Warum? gibt keinen Grund, außer dass man will, dass die Leute möglichst lange auf der Plattform bleiben. Ja. Man könnte das sehr viel neutraler. Das sind Entscheidungen. Und damit komme ich zu dem entscheidenden ethischen Punkt. Wie diese Tools mit uns interagieren, das ist kein Afterthought. Das ist essentiell. Das ist Teil des Tools. Das gehört mit überlegt und mitgestaltet. Und gerade in der Medizin wünsche ich mir eine neutrale Form der Kommunikation. Finde ich das eine Selbstverständlichkeit, dass man auch überprüft und gegen die Stickiness arbeitet. Medizinprodukte dürfen nicht so programmiert sein, dass Menschen möglichst lange mit ihnen verbringen. Das ist entgegen dem Businessmodell. Verstehst du? Also du musst etwas einprogrammieren, was du eigentlich nicht einprogrammieren willst, weil es dein Tool weniger sticky macht. Da würde ich sagen, im Bereich der Medizin hat Stickiness überhaupt nichts verloren. Ich finde, man kann Stickiness, also für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das bedeutet sozusagen diese Klebrigkeit, dass du da so lange wie möglich drauf bleibst. Und das ist etwas, das auch in anderen Bereichen sollte man das sehr intensiv diskutieren, aber gerade in der Medizin hat das einfach nichts verloren. Und du weißt genauso gut wie ich, entweder darüber wird nicht irgendwie spezifisch nachgedacht und das wird halt irgendwie gemacht, oder aber die Stickiness ist natürlich drin. Und das finde ich wirklich herausfordernd und da wünsche ich mir, dass sich das verändert.
Total guter Punkt, über den ich so in der Form noch gar nicht nachgedacht habe. Aber wir brauchen diese Tools auch für die Seite der PatientInnen, für das gesamte medizinische Fachpersonal, die wirklich qualitätsgesichert sind und die sich auch mit diesen ethischen Fragestellungen ja auseinandergesetzt haben und auf der Basis ihre Struktur eben aufbauen. Und das ist ein wirklich super spannender Gedanke. Liebe Alena, ich muss dir ein Kompliment machen. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich habe auch teilweise ein bisschen so diese Allgemeinplätze reingeworfen. Und ich finde es so interessant zu sehen, mit welcher Tiefe du dich befasst hast mit diesen Themen, weil es hat mir nochmal wirklich neue Aspekte auch vor Augen geführt. Und ja, ich versuche auch, in diesem Wandel sozusagen Teil zu sein, aber die gleiche Zeit auf eine Metaebene zu gehen und das auch einzuordnen und für mich konzeptionell zu begreifen, wie können wir und müssen wir das gestalten, damit es für uns alle gut wird. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Das war wirklich toll. War ein wilder Ritt. Hat Spaß gemacht. Und danke dir.
Ja, danke dir, Alena. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, der jetzt sicherlich voll ist, wie immer bei dir. Und ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ich werde das Buch in den Shownotes verlinken. Im letzten Kapitel geht es tatsächlich auch um all diese Themen, über die wir gesprochen haben heute. Aber auch der Rest ist sehr, sehr spannend zu lesen. Aber da wir ja alle im Gesundheitswesen arbeiten, haben wir alle eine Patientenverfügung. Ich bedanke mich bei dir. Hab einen wunderschönen Tag.
Ich danke dir, du auch.